Herzlich willkommen zur zweiten Folge der Digis. Heute zum Thema, wie mache ich einen Podcast? Und wir freuen uns, dass das gewünscht wurde. Ne, Philipp, deine Lieblingsfolge auf die Kollegen ist Verlass.
Ja, jetzt schon, so früh. Das kam jetzt auch überraschend. Ich dachte, die kommt erst ein bisschen später. Das Problem ist ja, wenn wir jetzt darüber reden, wie man einen Podcast macht und vielleicht auch Beispiele nennt und so, dass dann natürlich alle zukünftigen Folgen wahrscheinlich sehr stark daraufhin überprüft werden, ob wir überhaupt unsere eigenen Regeln auch eingehalten haben.
Oha, da haben wir uns was eingebrockt. Ja, ich bin Christine.
Ich bin Philipp.
Und wir steigen erstmal ein mit der Frage, wozu sollte man überhaupt einen Podcast machen? Und da interessiert mich jetzt als erstes, Philipp, was für Podcasts hörst du? Gibt es etwas, was du regelmäßig hörst?
Mein absoluter Lieblingspodcast zurzeit ist die Lage der Nation. Den höre ich jede Woche, immer am Montag, wenn ich zur Schule fahre. Und das ist so ein Format, das dauert in der Regel so um die 2 Stunden, manchmal auch ein bisschen kürzer. Und da sind ein Jurist und ein Journalist, die sich so die Themen der Woche annehmen und dazu recherchieren und diese Themen einfach für die HörerInnen aufbereiten, ohne jetzt eine sehr starke politische Agenda damit einzubringen. Da ist man dann top informiert jede Woche, was so auf der Welt los ist, mit sehr viel Hintergrundinfos. Und bei dir?
Die Lage der Nation höre ich auch ganz gerne, fast jede Woche. Komme ich irgendwie dazu? Ich höre auch täglich Was Jetzt von der Zeit. Da gibt es immer so einen kleinen Newsüberblick über die Nachrichten und danach meistens ein Interview mit einem Journalisten der Zeit, worüber der oder diejenige dann gerade einen Artikel geschrieben hat. Das ist ganz schön, weil das dann auch so Experten sind, die irgendwie eine Einordnung von dieser Information vornehmen können. So ein bisschen so ähnlich eigentlich thematisch wie die Lage der Nation. Und dann habe ich noch einen monatlichen Podcast, den ich auch seitdem er entstanden ist, ziemlich regelmäßig höre und der auch mit unserem Thema zu tun hat. Ich musste mir den Titel aufschreiben, weil ich den immer wieder vergesse. Ich habe den einfach abonniert, ne? Das ist natürlich irgendwie bei Podcasts das Einfachste. Und der heißt Zukunft verstehen, wie Technik die Welt verändert von Sascha Lobo. Und der lädt immer einen Gast ein und dann wird da über ein Thema gesprochen. Und das aktuelle Thema jetzt vom März 2022 ist Inklusion. Und da kann ich auch nur einladen, sich den auch mal anzuhören, wenn man jetzt gerade noch mehr Podcast-Hunger hat nach unserem.
Und Podcast ist ja auch insofern jetzt ja schon wieder so ein bisschen so ein Overload, könnte man sagen, dass, wenn ich mich so bei Twitter umgucke, auch viel darüber gelästert wird, wenn sich zwei alte weiße Männer wieder dazu entschließen, jede Woche eine Stunde ins Mikrofon zu brabbeln. Also dieser Aspekt ist schon auch vorhanden. Das heißt, Podcasts sind absolut schon angekommen und gang und gäbe. Und wenn ich mich so unterhalte mit KollegInnen oder FreundInnen, dass eigentlich fast alle schon Podcast-Erfahrungen haben und eben auch vielleicht sogar 1 oder 2 Podcasts haben, auf die sie relativ regelmäßig zurückgreifen.
Das ist irgendwie witzig, weil ich in dem Zusammenhang jetzt auch wieder in Bezug auf Digitalisierung oder Digitalität so denke, ja, Podcasts haben eigentlich schon relativ weitgehend das lineare Radio abgelöst und man greift eigentlich darauf zu, wie eben viele Leute auch auf Streaming-Plattformen zugreifen und auch gar nicht mehr unbedingt lineares Fernsehen schauen, ne? Das ist so eine Parallelität da.
Ich habe angefangen mit Podcasts tatsächlich über die Deutschlandfunk-App. Das sind alles auch fürs Radio gemachte Beiträge, die aber eben dann über diese App auch zu jeder Zeit hörbar sind und kann man sich auch runterladen, also wenn man nicht so mobile Daten verbrauchen will oder so. Also eine super Bibliothek und zu allen Themen für alle Altersgruppen. Im Prinzip reicht das fast schon, um sich ja jede Woche mit allen möglichen Informationen zu versorgen.
Das ist witzig, dass du das sagst, weil genauso war das bei mir auch. Ich habe auch über Deutschlandfunk angefangen, Podcasts zu hören. Und dann, man kann sich dann einfach zu allen Themen, die man dann gerade braucht, irgendwie immer das Wichtigste raussuchen. Und das finde ich absolut attraktiv. Ich habe noch, bevor wir hiermit gestartet sind, keinen einzigen Podcast gemacht. Das ist meine erste Erfahrung jetzt und darüber werden wir jetzt im weiteren Verlauf ja auch noch reflektieren. Aber du hast vorher schon mit deinen SchülerInnen Podcast.
Genau, ich selber habe da auch nicht gesprochen oder irgendwie Beiträge entwickelt, aber ich habe den Prozess begleitet und wir hatten Unterstützung von den Radiofüchsen in Hamburg und das ist eine ganz, ganz tolle Plattform für alle die es interessiert, eben wie Kinder oder Jugendliche Podcasts machen und wie auch kinder- und jugendgerechte Podcasts sich anhören können. Die werden da, wenn ihr einfach Radiofüchse einmal bei Ecosia eingebt, dann werdet ihr das sofort finden. Und die bringen eben auch regelmäßig neue Folgen raus zu bestimmten Themen. Und das ist immer von Kindern und Jugendlichen gemacht. Und dementsprechend sind die Beiträge dann eben auch kindgerecht, jugendlichgerecht aufbereitet. Und wir hatten damals über das Kreativprojekt, hatten wir die Radiofüchse bei uns, um eben einen Podcast zum Thema Klimagerechtigkeit zu machen. Und da wären wir auch schon so bei so einem Podcast-Punkt, dass im Prinzip, natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber eigentlich gehört es sich für einen Podcast so, dass der ein Oberthema hat. Das heißt, wenn ich diesen Podcast anmache, dass ich weiß, okay, ich höre jetzt eben was zu Klimagerechtigkeit oder wenn man jetzt unseren anmacht, ich weiß, es geht jetzt irgendwie um Digitalität und Schule und wenn man Lage der Nation anmacht, weiß man, man kriegt jetzt Informationen über die Sachen der Welt und dass man da dann eben versucht, auch nicht so stark auszubrechen, sondern sich möglichst an diesem Thema dann auch orientiert und wenn man das dringende Bedürfnis hat, doch ein ganz anderes Thema über eine lange Zeit darüber zu informieren, darüber zu sprechen, dass man sich dann eher überlegt, vielleicht dafür nochmal einen neuen Podcast zu gründen.
Ja, das ist dann sozusagen das, wozu in dem Thema, also wozu soll dieser Podcast dienen. Ich würde jetzt nochmal vielleicht auf die Methode oder auf das Produkt-Podcast kommen. Ich habe, wie gesagt, ja noch gar keinen Podcast mit Schülerinnen oder Schülern gemacht, aber vor längerer Zeit mit Hörspielen zum Beispiel angefangen. Also im Musikunterricht spielt das durchaus mal eine Rolle, dass man da eben auch mit nicht nur Musik arbeitet, sondern auch mit Geräuschen oder überhaupt akustischen Reizen, dass man damit spielt. Und da sind Hörspiele auch im Bereich Theater ja mal interessant, weil es dann nicht um alle Ebenen gleichzeitig geht. Das sozusagen nur das Hören, also nur sozusagen ein Kanal bedient wird, kann auch ein Vorteil von dieser, sage ich jetzt mal, Methode Podcasting sein, dass es eben nicht ganz so viel drumherum gibt, was man noch beachten muss, noch die Bilder, irgendwie die Körperhaltung und die Präsentation, die spielt da eine große Rolle und wenn man sich nur auf den Audiokanal konzentriert, dann kann man eine andere Tiefe und eine andere Qualität reinbringen.
Genau, und das ist im Vergleich zu anderen Formaten eben auch sehr unaufwendig mittlerweile geworden durch die Tools, die wir haben, die wir kostenlos alle zur Verfügung haben und jetzt auch durch die iPads in den Klassen zum Beispiel, dass ein Podcast, ich sag jetzt mal, schnell erstellt ist. Also da gehört schon viel Arbeit dazu, aber die Technik dahinter, die ist relativ schnell da, wohingegen bei Film oder auch bei Musikaufnahmen, da braucht man dann in der Regel auch nochmal ein entsprechendes Equipment, damit es, wenn es gut aussehen soll oder sehr gut klingen soll, was bei Musik ja dann auch nochmal anders ist, als wenn ich nur Sprache aufnehme.
Jetzt hast du eine wunderbare Überleitung zu unserer zweiten großen Überfrage gemacht. Also wir haben jetzt eben darüber gesprochen, wozu mache ich eigentlich einen Podcast und jetzt kommen wir eigentlich dazu, wie mache ich das eigentlich? Was muss ich vorbereiten? Was brauche ich eigentlich an Equipment? Vielleicht, ja, wie machen wir denn diesen Podcast eigentlich gerade?
Also den ersten Podcast, den haben wir in der Schule aufgenommen mit Mikrofonen, die dort rumlagen und haben die über eine Verstärkeranlage dann in unsere Computer eingespeist. Das wäre eine Möglichkeit. Das heißt, dafür ist alles schon da in Schule. Man braucht aber so ein bisschen technisches Know-how, wie man Mikrofone mit Anlagen verbindet und das wieder in den Laptop bringt und so weiter. Das ist dann vielleicht schon hier und da auch wieder eine Hürde. Und ansonsten gibt es schon sogenannte Podcast-Sets, die man online erwerben kann, die man einfach bestellen kann und kaufen kann. Das geht dann vielleicht so bei 200-300 Euro los, dass man so ein komplettes Equipment hat, mit dem man dann auf einer sehr guten Qualität schon Podcasts aufnehmen kann. Und sonst ganz niedrigschwellig ist es eben auch möglich, natürlich die Mikrofone, die am iPad sind, zu nutzen. Oder viele SchülerInnen haben ja auch schon Headsets oder AirPods oder was auch immer, wo die Aufnahmequalität auch schon deutlich besser ist, als wenn man ohne diese Dinge ins iPad spricht. Und das reicht im Prinzip auch schon völlig aus, um sich an dieses Thema Podcast einmal ranzutasten. Das heißt, wenn man es einfach mal ausprobieren will mit seiner Klasse, braucht man nichts zusätzlich besorgen.
Ja, es funktioniert mit dem iPad. Jetzt diesen Podcast nehmen wir jetzt gerade von zu Hause auf. Ne? Jeder für sich und über Telefon sind wir verbunden und hören den anderen, damit wir aufeinander reagieren können. Ich habe mir überlegt, in welchem Raum im Haus kann ich eigentlich am besten die Aufnahme machen? Wo ist der akustische Hintergrund wahrscheinlich am besten? Und ich habe mich fürs Wohnzimmer entschieden, weil hier Teppich ist. Sofas sind, die Schall schlucken, und es ist tatsächlich für eine gute Audioatmosphäre natürlich wichtig, dass man wenig Hintergrundgeräusche hat, was in der Schule schon schwierig genug ist. Und das Zweite, dass der Klang möglichst trocken ist, also dass es möglichst wenig Schall gibt. Und das kann man erreichen, indem man zum Beispiel Decken auslegt oder Zimmer sucht, in denen Polster sind, die eben Schall schlucken.
Genau, das ist dann was, wo ich jetzt sagen würde, wenn man tatsächlich sich schon an dieses Thema herangetraut hat und vielleicht erste Steps schon ausprobiert hat und dann mit der Klasse beschließt, sowas auch längerfristig zu machen, dass es sich natürlich unbedingt lohnen kann, eben so einen Raum auch vorzubereiten oder vielleicht dann doch nochmal sich ein richtiges Mikrofon zu besorgen oder auszuleihen irgendwo aus der Schule. Wir haben viele Mikrofone, um das dann alles nochmal ein bisschen professioneller wirken zu lassen. Es kann auch natürlich bei den SchülerInnen ja auch nochmal einen anderen Effekt haben, wenn sie jetzt wirklich vor einem Mikro sitzen oder ein Mikro in der Hand halten, als jetzt in ein iPad zu sprechen. Dann hat es auch nochmal vom Gefühl her eine andere Form der Professionalisierung. Auf der anderen Seite finde ich es auch schön, wenn man eben den SchülerInnen das so mitgibt, dass sie theoretisch, wenn sie wollten, auch selber ohne viel Geld in der Lage wären, eben einen Podcast mal selber auszuprobieren für ein eigenes Thema und sich nicht gleich für 400 Euro irgendwas kaufen müssen.
Das würde ich total unterschreiben, und das passt ja auch zu dem, was wir in der letzten Folge zum Thema Digitalität gesagt haben, dass es auch um Teilhabe und um Partizipation geht, in dem Sinne, dass man weiß, wie man seine Stimme erheben kann. Das ist ja ein Teil dessen, also wie nehme ich an so einer Community eben auch teil.
Ja. Das denen so aufzuzeigen, auch nochmal diese Möglichkeit, diesen Rahmen, hier kannst du dich auch äußern, wenn du möchtest, ohne dass du dann auch zu sehen bist. Ne? Das ist ja auch für einige natürlich eine große Hemmschwelle, wenn man sich nur äußern kann über ein Video, wo man sich bestmöglich dann ja auch noch präsentieren muss und zeigen muss, und dass es aber eben auch anders geht, wenn man Themen hat, über die man vielleicht sprechen möchte. Und Themen sind ja im Prinzip erstmal alle erlaubt und auch geeignet für so einen Podcast. Es gibt ganz persönliche Podcasts, die eher eine Form eines Tagebuchs vielleicht funktionieren. Dann natürlich ganz klassisch Nachrichtenpodcasts oder Aufklärungspodcasts gibt es auch. Oder also zu allen Themen eigentlich kann man einen Podcast machen. Und das Schöne ist eben, dass dadurch, dass die auch so leicht verbreitet werden können, die Chance auch immer da ist, dass es ein Publikum dafür gibt. Weil wenn ich selber dieses Thema habe, was mich interessiert, dann ist ja natürlich auch die Chance groß, dass irgendwen im deutschsprachigen Raum auch dieses Thema interessiert und sich das vielleicht sogar auch anhört.
Ja, ich kann vom Geschmack her sagen, dass mir Podcasts, in denen es mehr als einen Host gibt, meistens besser gefallen, oder es wird regelhaft ein Interview geführt. Als der Lockdown war, da war der Podcast Der achte Tag kostenlos noch, und da konnte man irgendwie einmal in der Woche eine Zukunftsvision von jemandem hören. Und das fand ich unglaublich spannend. Da hat dann immer eine Person geredet, aber jede Woche eine andere. Und Gabor Steingart hat das irgendwie nur ganz kurz eingeführt. Das fand ich interessant. Ansonsten, das ist mein persönlicher Geschmack, finde ich Podcasts, wo eine Person redet, meistens nach relativ wenigen Folgen schon weniger interessant.
Genau, kommt dann, glaube ich, drauf an, was die machen dann. Ich habe einen, den ich jetzt immer mal wieder höre, wo einfach immer der gleiche so einen 10-minütigen Input zu einem Thema einfach macht und sich da eben irgendwie dann über eine Woche reingelesen hat oder reingedacht hat. Aber das darf dann nicht zu lang sein. Ich glaube auch, wenn das dann irgendwie ein halbstündiges Format wäre, dann wäre ich da auch schnell raus.
So, für die Vorbereitung haben wir jetzt den Input und wir haben jetzt die Hardware besprochen. Aber jetzt lass uns doch nochmal einen Blick auf die Software werfen. Welche Apps würdest du denn wir haben jetzt immer schon über GarageBand geredet oder GarageBand, welche Apps würdest du noch nutzen außerdem?
Audacity haben wir, glaube ich, auch in der ersten Folge schon mal genannt. Das funktioniert aber nur auf PC und Mac. Das ist also nicht als App, also ist auch als App verfügbar, aber da nicht kostenlos. Für PC und Mac ist es kostenlos und einfach eine sehr gute Software, um Tonaufnahmen zu schneiden und wieder an richtige Ort und Stelle zu bringen. Das ist jetzt nicht so wie GarageBand, dann macht nicht so viel Spaß damit, dann auch Ton zu bearbeiten und dann eben noch Geräusche einzufügen und so, sondern es ist eine sehr trockene Oberfläche, die wirklich ganz klassisch schneiden, Tonspuren verschieben und so dafür super ist. Wenn ich jetzt ganz viel mit Effekten arbeiten will und ganz viel Musik noch machen will dazu, also irgendwie dann über mein Pad und solche Geschichten, dann würde ich Audacity nicht so empfehlen. Wenn ich jetzt aber wirklich eine Sprachaufnahme nur habe, dann ist das super.
Bei der Sprachaufnahme, da würde ich jetzt als erstes immer das Sprachmemo denken, weil ich mir so vorstellen könnte, wenn ich jetzt mit Schülerinnen und Schülern einen Podcast gestalte, dann möchte ich eigentlich gern, dass die losziehen und Experteninterviews führen. Also das wäre ja immer so mein Traum, dass das Unterrichten oder dass das Lernen eben über den Klassenraum hinausgeht. Und dann würde ich sie eigentlich ungern mal mit den Schul-iPads losschicken, wenn sowieso jeder sein eigenes Handy in der Tasche hat. Ja, das ist ja dann theoretisch auch möglich, mit dem Schülerhandy einfach eine Sprachaufnahme zu machen und die dann in der Schule zusammenzuführen an den Schul-iPads und die zusammenzupacken in Audacity, oder?
Theoretisch schon. Hier gibt es immer wieder die Schwierigkeit leider mit diesen ganzen Formaten, also dass man da eben genau drauf achtet. GarageBand ist, da es ja von Apple ist, natürlich wieder sehr wenig offen, was Tonformate angeht. Wenn man da Tonformate reinkopieren will, dann müssen die bestimmte Formate haben. Audacity ist da eben als Open-Source-Software auch sehr viel offener. Da kann man, glaube ich, alle gängigen Tonformate einfügen, ohne dass man die noch vorher umwandeln muss oder irgendwie bearbeiten muss. Bei Apple einfach aufpassen, wie das gespeichert wird in dem Memo. Und oft finden Jugendliche dann die Daten auf dem Handy auch nicht wieder und so. Also da muss man, glaube ich, vorher, bevor die Leute losziehen, immer so ein bisschen gucken, was für ein Handy hast du, wo wird das gespeichert, wie kriegst du es dann auch wieder weg. Also da sind auch so erste Versuche dran gespeichert, dass einfach niemand rausgefunden hat, wie ich diese Datei jetzt von diesem Handy kriege, ohne irgendwelche Verkabelungen und solche Geschichten. Und wenn man es verkabelt, findet man es wieder nicht. Also es da ein bisschen gucken. Das wäre schade, wenn das dann verloren geht. Darum hatte ich jetzt gesagt, ne, wenn du mit dem iPad gleich losziehst und es vielleicht sogar gleich in GarageBand aufnimmst, dann hast du es halt da, ne? Aber ja, theoretisch ist es auch möglich, einfach mit dem Handy loszuziehen. Da aber ein bisschen aufpassen.
Gut, also das heißt, wenn ich jetzt eine Gruppe mit mehreren SchülerInnen habe und ich brauche mehr Aufnahmegeräte als das eine iPad, an dem nachher das zusammengeschnitten werden soll, dann würde ich fragen, okay, wer von euch hat vielleicht auch noch ein iPhone, sodass das Format erstmal gesichert ist und dass es dann nachher per AirDrop von dem iPhone auf das iPad übertragen werden kann. Oder ich organisiere Laptops und arbeite einfach gleich mit Audacity und nicht mit GarageBand.
Das so müsste es gut funktionieren. Und die Radiofüchse arbeiten auch mit Audacity und haben da auch Workshops zu gemacht dann mit unseren SchülerInnen, die damit auch arbeiten wollten. Viele haben mit GarageBand das gemacht. Ich glaube, zwei haben das bei uns mit Audacity gemacht und haben sich da dann reingedacht. Das benutzen also auch Profis, benutzen dieses Audacity.
Mir wäre jetzt vielleicht noch wichtig zu sagen, genau, wie kann man zum Beispiel so eine kleine Eingangsmusik machen? Letzten Endes kommt es dann auch immer auf das Dateiformat an. Also es gibt zum Beispiel ja diese von Google, das Pro Music Lab. Da können Schülerinnen und Schüler so eigene Melodien einspielen und auch mit unterschiedlichen Instrumenten und auch so Klänge verwenden. Das ist total unaufwendig. Da braucht man keine Kompositionsfähigkeiten, sondern man kann so ein bisschen ausprobieren, was passt und dann das auch als Audiodatei runterladen oder eben auch den Link speichern. Aber man braucht ja eine Audiodatei, wenn man das in Audacity einbauen möchte. Das würde zum Beispiel bei Audacity auch funktionieren. Und bei GarageBand ist meistens ein riesiges Paket dabei von so Musikschnipseln, die man dann so zusammenpacken kann und daraus etwas bauen kann. Beziehungsweise es sind auch Instrumente dabei, wo man eine eigene Melodie einspielen kann. Ich habe zum Beispiel mal mit einem Kurs Variationen der Nationalhymne ausprobiert. Und dann waren da so nationale, also haben wir Weltinstrumente benutzt und dann war das also die deutsche Nationalhymne, aber mit türkischen Instrumenten gespielt. Und es war sehr interessant, was da für Begleitungen auch dabei herauskam. Da kann man wirklich witzige Sachen machen, die vielleicht dann auch das Thema des Podcasts gut einleiten können. Und es macht auch Spaß.
Genau, ja, wir haben da auch eine Art, ja, kleinen, ja, jetzt nicht Wettbewerb, ist jetzt übertrieben, aber dass eben alle, die Lust hatten, konnten dann mit GarageBand oder mit anderer Software einfach mal ein bisschen musizieren. Und dann hatten wir am Ende irgendwie 6 oder 7 Jingle-Ideen für unseren Klassenpodcast und haben dann, konnten dann darüber abstimmen, welchen wir denn jetzt benutzen wollen. Und da sind ganz spannende kleine Kompositionen auch schon zustande gekommen, ohne dass wir jetzt groß musikalisch bewandert gewesen sind. Also das lässt sich diesem Programm schon sehr, sehr einfach, sehr intuitiv mal eben schnell so eine Melodie hinbasteln, dass das geht. Und das reicht ja dann auch für so erste Versuche erstmal total.
Wir kommen gleich auf den Punkt Veröffentlichung, weil das würde ich aber jetzt als Überleitung sogar nehmen. Wenn man jetzt solche Audioschnipsel nimmt, dann ist natürlich immer die Frage, auf welchen Melodien sind schon irgendwelche Rechte. Da kann ich sagen, bei GarageBand ist es so, dass man die benutzen darf und auch veröffentlichen darf, die Sachen, die dort gespeichert sind. Ich habe das extra so ein, bei einer Fortbildung nachgefragt, weil das ja doch auch ein Thema ist, ne? Wenn man zum Beispiel jetzt Filme veröffentlichen will und im Hintergrund die Musik benutzt, die auch irgendwie in iMovie ist oder so, die da vorgespeichert ist, kriege ich da jetzt eigentlich richtig großen Ärger, wenn ich das auf YouTube veröffentliche oder ist das erlaubt? Und das ist da bei diesen Audioschnipseln ein ähnliches Problem. Und da muss man bei anderen Apps so ein kleines bisschen aufpassen. Wenn man das veröffentlichen möchte, ist das Musik mit Rechten oder ist das Musik ohne Rechte?
Ja, guter Hinweis, genau. Und das ist aber ja eben auch nochmal die Stärke von GarageBand, dass ich das da ohne groß nachzudenken machen kann. Und wenn ich jetzt nicht auf dem integrierten Klavier eine Melodie nachspiele von einem Popsong oder sowas, dass ich dann auch nicht Gefahr laufe, dass ich gegen irgendwelche Rechte verstoße.
Ja, dafür sind diese Apps, wie du vorhin gesagt hast, bei denen man einfach selbst ein bisschen ausprobiert und mit den Klängen experimentiert, die sind dafür einfach gut geeignet und es macht ja auch Spaß.
Ja, und da natürlich aufpassen, dass die SchülerInnen, wenn sie dann recherchieren, eben nicht auch, gut, bei Wikipedia wäre es jetzt nicht so schlimm, aber vielleicht irgendeinen Zeitungsartikel finden und daraus dann große Passagen einfach vorlesen. Das ist natürlich auch dann wieder nicht ganz so elegant, sondern dass man da eben auch darauf achtet, dass das schon in deren eigener Sprache stattfindet und eben nicht wieder, dass die Ideen, die Gedanken von anderen Menschen sind, wenn man die dann ohne Zitat und ohne Quelle angibt. Aber das merkt man, glaube ich, sehr schnell.
Ja, das ist das Thema Urheberrecht. Und jetzt irgendwie vielleicht noch so 2, 3 Wörter zum Thema Datenschutz. Aber vielleicht erstmal, wo würdest du einen Podcast oder wo habt ihr das damals gemacht? Wo habt ihr den Podcast mit Schülerinnen und Schülern gespeichert?
Das war auch eine große Erkenntnis damals. Ich dachte immer, dass das relativ schwierig ist und wahrscheinlich auch viel Geld kostet, wenn man seinen Podcast bei Spotify oder anderen großen Plattformen haben will. Aber nein, dem ist gar nicht so, sondern wirklich jeder Mensch mit verschiedenen Accounts bei Google oder Apple oder eben Anchor FM kann einen Podcast kostenlos auf all diesen Plattformen veröffentlichen. Das ist also, da gibt es keine Beschränkung, keine Grenzen. Man braucht nur einen Account. Den kann man als Lehrkraft ja machen dann für die Klasse, auch wegen aus Datenschutzgründen. Und Anchor FM ist eigentlich so die zentrale Plattform, die irgendwann auch von Spotify übernommen wurde, gekauft worden ist. Und dort kann man dann seine Podcasts hochladen und auch entscheiden, wo sie dann veröffentlicht werden sollen, kann sie dann auch nur auf Anchor FM veröffentlichen. Das ist auch eine Plattform, wo man Links verteilen kann, wo sich Leute das dann anhören kann oder eben automatisch direkt auch bei Spotify. Und wenn man will, eben auch bei Google Podcast oder bei Apple Podcasts. Dafür braucht man dann aber erstmal noch eine zusätzliche Verlinkung und einen zusätzlichen Account jeweils von Apple und von Google. Und wenn man das aber einmal eingerichtet hat, werden alle 9 Folgen, die man bei Anchor FM hochlädt, auch automatisch auf all diesen Plattform, die man dann eben ausgewählt hat, kostenlos veröffentlicht. Und der größte Podcast-Anbieter, also der meist genutzte Podcast-Anbieter, ist aktuell wohl auch noch Apple Podcasts. Also da sind wohl die meisten unterwegs, die Podcasts hören.
Das sind ja jetzt dann tatsächlich Veröffentlichungen im Sinne von einer sehr breiten Öffentlichkeit. Wenn ich jetzt aber vielleicht nur eine Klassenöffentlichkeit wählen möchte oder nur eine Schulöffentlichkeit, gibt es da auch Möglichkeiten, das irgendwie im Rahmen unseres Microsoft-Paketes abzulegen? Hast du da eine Idee, also wie man das vielleicht nur organisationsintern, also nur, dass nur Leute aus unserer Schule darauf zugreifen können?
Das würde ich wahrscheinlich dann über einen Sway machen, denke ich mal, wo ich dann die Tondateien hochlade und dann den Link zu dieser Website verschicken kann und dann eben nur Menschen mit einem Microsoft-Account von unserer Schule sich dann diese Tondateien anhören können. Oder man nutzt Microsoft Stream, das ist eigentlich für Videos gedacht, aber man kann da auch Tondateien hochladen und dann auch eben per Link verschicken, die dann auch eben nur von Menschen mit Organisations-E-Mail-Adresse gehört werden können. Das wäre dann auch möglich. Hast du noch Ideen dazu? Also das waren jetzt so mir so spontan eingefallen.
Ich hätte jetzt nicht so genau gewusst, wie ich das technisch umsetze. Da hätte ich jetzt irgendwie, glaube ich, auch ein bisschen recherchieren müssen. Aber es hätte ich, glaube ich, ähnlich gedacht. Also auch über Sway. Also ohne ganz genau zu wissen, was das alles kann, hätte ich jetzt vermutet, dass das dort möglich ist.
Aber da muss man halt wieder so ein Sway erstellen, ne? Und das ist ja auch dann nicht ganz so intuitiv, muss man da das finden, das hochzuladen. Also dieses Anchor FM ist wirklich extrem simpel. Und wenn man jetzt keine große Werbung macht und so, kann man ja auch davon ausgehen, dass wenn ich es nur bei Anchor FM hochlade zum Beispiel, gar nicht sage, dass es auch bei Spotify und sonst wo landen soll und dann eben diesen Link dort habe, dass ich das dann auch erstmal darüber laufen lassen kann. Und das hören dann wahrscheinlich auch nur Leute, die diesen Link haben.
Ich wollte nur fragen, so um sicher zu gehen. Also was mir einfallen würde, was die einfachste Variante wäre, das in einem Team einfach eine Audiodatei, die zusammengeschnitten ist, in ein Team hochzuladen. Dann kann ich es auch einfach nur klassenintern veröffentlichen, indem ich es in meinen Teams-Kanal reinsetze oder eben in den schulweiten Teams-Kanal. Das geht natürlich irgendwie auch. Aber ja, also das wären Möglichkeiten. Ich glaube, das Thema, wie bereite ich einen Podcast vor, haben wir, glaube ich, auch umfassend jetzt besprochen, oder? Fällt dir noch was ein?
Ich denke, Wichtigste haben wir. Also ich glaube, was man bei Podcast, was das eben das Besondere ist, dass das eigentlich so gedacht ist, dass das in regelmäßigen Abständen eben irgendwie ein vertrauter Ablauf den Hörer, die Hörerin erwartet. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was ein Podcast auch nochmal besonders macht. Das heißt, es ist toll, wenn man das als Klasse eben schafft, da auch eine Regelmäßigkeit vielleicht reinzubringen und eine vergleichbare Struktur dann eben auch einzubauen. So kann man sich eben dann eine Hörerinnenschaft aufbauen, die dann daran teilnimmt. Und dazu trägt ja eben dieser Jingle auch total bei, dass wenn man diese Melodie hört, dass man dann gleich, jetzt ist das Gehirn gleich aktiviert, jetzt passiert dies und jenes. Und dass man sich eben vorher auch überlegt, wer soll das überhaupt hören. Ne? Ist das jetzt wie bei den Radiofüchsen auch für Kinder und Jugendliche gedacht? Sollen das vielleicht die Eltern hören? Soll das die ganze Schule möglichst hören? Sollen das alle überall hören? Und so muss man dann ja auch ein bisschen abwägen, worüber man redet, was für interne Dinge man benutzt oder eben auch nicht. Genau, also das sind alles auch noch so Überlegungen, die man dann später vielleicht auch führen kann, aber eigentlich sind die auch gut für einen Start.
Habe ich jetzt so direkt die Idee oder die Vorstellung, wenn ich das mit einer Klasse regelmäßig machen würde, dann würde ich das irgendwie, glaube ich, sogar als Reflexionsinstrument benutzen. Fürs freie Projekt auch als Dokumentationsmöglichkeit angeführt, Podcasts, das fand ich sehr spannend, aber ich kann es mir eben auch vorstellen, so im Sinne einer Reflexion, was haben wir eigentlich diese Woche gelernt? Was war eigentlich neu für uns? Und darüber jede Woche ein Podcast ist oder am Ende von jedem Projekt. Also kann ich mir vorstellen, dass das ein unheimlich spannendes Podcast-Projekt für eine Klasse ist, was sich eben regelmäßig in regelmäßigen Folgen äußert und wo vielleicht die Eltern, die Kundinnen sein könnten, die sich das anhören. Ne? Und jetzt sind wir schon beim Thema Reflexion. Ich hatte so ein bisschen überlegt vorher, dass wir das jetzt am Ende auch unserer Folge machen zum Thema Podcasts, dass wir schauen, was haben wir jetzt eigentlich für Erfahrungen schon gemacht? Was gibt es vielleicht für Hürden, die andere nicht jetzt noch nehmen müssen, weil wir diese Erfahrung schon gemacht haben für Fettnäpfchen oder Schwierigkeiten? Was haben wir eigentlich schon gelernt aus unseren bisherigen Podcast-Erfahrungen.
Was wir merken, das Schneiden ist, kann sehr aufwendig sein. Und je eher oder je besser man sich vorher so schon mal eine Struktur überlegt und schon ein bisschen überlegt, worüber man sprechen will und es dann eben auch gemeinsam an einem Ort aufnehmen kann, desto weniger muss man nachher dann da noch reingehen und schneiden und verschieben und nochmal neu bearbeiten oder.
Ja, ich schließe mich vor allem dem ersten Teil an. Ich finde, diese Vorbereitung, die ist unerwartet wichtig. Und diese Vorbereitung würde ich auch denken. Also wir hatten uns am Anfang so ganz grob überlegt, was wir machen. Und dann waren es eher so Themen. Und dann hatten wir auch mal so Ideen aufgeschrieben. Mir hilft es tatsächlich, Fragen aufzuschreiben. Das eher so zu denken, wie wir interviewen uns gegenseitig und wir stellen uns gegenseitig Fragen, weil es dann eher in so ein Gespräch übergeht. Und ich glaube, dass angenehmer ist, dem zuzuhören, wenn es ein Gespräch gibt. Oder, also kannst du das nachvollziehen?
Ja, total. Und das ist ja dann die nächste Frage, womit wir uns auch beschäftigt haben, ne, soll das eher wie ein, ich sag jetzt mal, lockeres Gespräch sein, was aber ja trotzdem auch einen Inhalt hat. Also nicht, dass wir einfach nur so ein bisschen rumblubbern, und darum braucht man schon eine Struktur, an die man sich so ein bisschen orientiert. Und ich glaube, aber für SchülerInnen kann es am Anfang erstmal einfacher sein, sich schon so grob einen Text zu überlegen oder eben auch so einen, ich stelle dir diese Fragen, die kannst du dir ja schon mal angucken, überleg dir doch schon mal, was du dazu sagen willst, dass das auch schon mal klar ist. Weil wenn ich ganz spontan reden muss, ist die Gefahr groß, dass ich lange überlegen muss, dass viele Äs und Ms vielleicht kommen, dass ich mich verspreche und dass ich während des Redens nochmal ganz viel nachdenke und so. Und das kann manchmal einen gewissen Charme natürlich haben, aber trotzdem braucht es eben diese Struktur, insbesondere für SchülerInnen, weil gerade wenn dann ein Mikrofon vor deren Mund steht, es oft dazu führt, dass sie sehr gehemmt sind, wenn sie gar nicht so genau wissen, was sie jetzt tun sollen.
Ja, diese Erfahrung kenne ich auch von mir selbst. Mir hilft es dann tatsächlich, diese Fragen vorher zu sehen, die Antwort aber nicht vorformuliert zu haben. Aber das stimmt natürlich, wenn man sich echte Fragen stellt, dann ist es sehr schwer zu formulieren, ohne dass ganz viele Pausen entstehen oder ganz viele Äs entstehen, und das birgt einen Riesenberg von Schneidearbeit. Ja.
Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, einer der wichtigsten Tipps, dass man so wenig Schneidearbeit wie möglich sich macht und produziert. Dann hatten wir einen Klassiker, der auch einmal passiert wahrscheinlich, wenn man sowas macht, wenn man eben mit einem Aufnahmegerät arbeitet, dass man wirklich ganz genau darauf achtet, ob der Ton total übersteuert ist oder viel zu leise ist, weil das sind so die beiden Todsünden bei Tonaufnahmen, weil man dann echt nicht mehr viel retten kann, zumindest nicht mit unserem Equipment und unseren Möglichkeiten. Also da sich Zeit zu nehmen, aufzunehmen, sich das ein-, zweimal anzuhören, vielleicht auch schon mal in Audacity oder GarageBand einzufügen und sich da dann mal anzuhören, um dann festzustellen, huch, das ist viel zu leise oder eben viel zu laut, weil dann kann man das halt, muss man alles nochmal hinschmeißen, und je öfter man was aufnimmt, desto mehr geht dann auch so ein bisschen dieses spontane, lockere eben verloren, wenn man dann das achte Mal dasselbe sagen muss.
Ich würde noch eine Sache bei GarageBand, da habe ich ja immer aus Versehen einen Hall eingestellt. Das sollte einem auch nicht passieren. Und ich hatte immer gedacht, das liegt an der Aufnahme, aber ich hatte aus Versehen da irgendwie auf irgendwas gedrückt. Also es gibt da schon ein paar Sachen, die man irgendwie falsch machen kann. Und vieles ist aber in dem Programm auch irgendwie handelbar. Also man kann sich ja selbst nochmal hochsteuern oder runtersteuern. Das kann man bei GarageBand und auch bei Audacity machen, dass man die einzelnen Spuren nochmal abgleicht, wenn wir Einzelaufnahmen haben und den Ton irgendwie ungefähr auf ein gleiches Lautstärke-Level bringen müssen. Das ist alles möglich mit diesen Tools. Gut, ich glaube, wir haben es, ne?
Ja.
Dann danke ich dir für diese schöne Folge, Philipp.
Ja, ich dir auch. Danke sehr.
Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge, die wahrscheinlich nicht in ganz so großem zeitlichen Abstand erscheinen wird.
Ja, jetzt versprich mal nicht zu viel, aber ja, wir sind dran. Ja.
Gut, tschüss.
Tschüss.